Herzlich willkommen bei einer ersten neuen Ausgabe des Thilo Mischke Uncovered Podcasts und so wie sich eigentlich für diesen Podcast gehört, auch aus dem Ausland. Ich bin gerade in der Ukraine in einem ganz hässlich gestalteten Frühstücksraum einer Ferienwohnungsanlage ganz nah am Frontverlauf der Ostukraine, weil wir hier einen Film machen. Und eigentlich wollte ich heute mit dem Team einen ganz langen Podcast machen zum Thema US-Wahl und wir wollten über unsere Erfahrungen in den Vereinigten Staaten sprechen, wie verschieden die sind und welche Bedeutung dieses Land für uns hat. Und eigentlich wollten wir auch einen Podcast machen im Auto, weil wir nämlich jeden Tag 10 Stunden Auto fahren, um irgendwo hinzukommen. Aber die Geschehnisse sind, andere. Gestern gab es in Wien einen Anschlag, einen terroristischen Anschlag, der dazu führte, dass ich glaube 20, vielleicht 15 Minuten, nachdem ich zum ersten Mal davon gehört habe, sofort Eva Reisinger, die hier auch jetzt, die noch kein einziges Wort gesagt hat, schon längst in der Leitung ist, habe ihr geschrieben und gefragt, geht's dir gut? Ich habe ihr geschrieben, weil ich, glaube ich, nur 3 Österreicher kenne. Einer ist schon tot, 2 leben noch und du sagtest, dir geht es gut. Also ich freue mich sehr, dass es dir gut geht und ich freue mich sehr, dass wir jetzt heute mal über das reden können, was gestern in Wien passiert ist. Und ich will nicht, dass du mit mir darüber sprichst, was genau passiert ist, weil das wissen, glaube ich, die meisten Leute. Ich glaube, was ich krass finde, und jetzt können wir auch sofort anfangen. Nee, warte, ich erzähle noch mal ein bisschen, wer du bist. Eva und ich haben mal einen Podcast gemacht über das, was Österreich ausmacht, als wir die identitäre Bewegung in Österreich besucht haben, um mit ihnen zu sprechen. Da haben wir beide uns dann, glaube ich, abends getroffen in so einem richtigen Wiener Café und haben einen Podcast über Österreich gemacht. Und dann haben wir, glaube ich, noch mal im Rahmen der Corona-Pandemie miteinander gesprochen, wenn ich mich recht erinnere.
Hallo,
guten Tag,
Tilo.
Entschuldige, ich bin auch so ein bisschen durch.
Hi, kein Problem, wir sind alle durch. Genau, einmal haben wir über Schönes gesprochen im Kaffeehaus, glaube ich. Da haben wir viel über Apfelstrudel gesprochen und dann über Corona.
Gut. Genau. Und jetzt sprechen wir zum dritten Mal miteinander.
Und jetzt.
Und zwar aus dem Grund, weil hier in der Ukraine, als das passiert ist, als ich davon gehört habe, dass es passiert ist, hat mich das krass berührt. Und zwar genauso, wie es mich als Berliner berührt hat, als in Berlin der Sattelschlepper auf den Weihnachtsmarkt gefahren ist. Und es, ich weiß nicht, wie es. Also ich kann dir dieses Gefühl des Berührens gar nicht beschreiben. Also es war keine Angst und keine Furcht, sondern eigentlich nur Sorge. So, erste Sorge, lass es bitte keinen islamistischen Anschlag sein, sonst gehen die ganzen Nazis wieder auf die Barrikaden. Das war mein erster Gedanke. Lass es irgendwas sein, aber nicht das, weil wir nun auch mit dem Film nachgewiesen haben, dass es eine Strategie ist, dieser rechten Politik, dass sie darauf wartet, dass genau sowas passiert, damit sie sich da wieder raufschwingen können. Und der zweite Gedanke war, haben wir nicht genug dieses Jahr schon zu tun? Ist nicht irgendwie, also so, ich hatte das nicht bei Frankreich. Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Bei Frankreich war das so irgendwie so grausam, aber es ist zynisch zu sagen, dass es irgendwie wie zum Alltag von Frankreich dazugehört, fast.
Ja, also ich glaube, es ist total brutal, aber bei Frankreich, man ist vielleicht auch schon ein bisschen abgestumpft, einfach weil die so viel durchmachen mussten in Sachen Terror. Und in Österreich war das ja jetzt tatsächlich der erste klassisch dschihadistische Terroranschlag in dieser Form. Und man hat immer so natürlich mitgefühlt mit den anderen Ländern und hat immer so im Hinterkopf, wann könnte es bei uns soweit sein? Und gestern war es halt dann kurz vorm zweiten Corona-Lockdown, wo sowieso, glaube ich, die Nerven bei vielen einfach schon blank liegen, soweit. Und ja, man hat die ersten Vorgänge gehört und die ersten Videos sind durchgesickert und relativ schnell hat man halt die Parallelen gesehen zu anderen Anschlägen und war es relativ klar, dass es hier um einen terroristischen Anschlag geht. Und mein erster Gedanke war auch tatsächlich, bitte nicht ein dschihadistischer Anschlag. Jetzt ist einmal die FPÖ bei der Wienwahl, wir haben ja im September Wienwahl gehabt, einmal am Boden, einmal ist die rechte Partei tatsächlich sehr schwach und dann passiert das, was ihnen immer Aufwind gegeben hat, tatsächlich in Wien. Ja.
Wie hast denn du, also so, ich habe es hier in der Ukraine gelesen, ich glaube bei Spiegel kam diese Meldung, so eine Push-Meldung rein. Ich habe Kevin Kühnert und Lars Klingbeil mir live im Auto angeguckt. So ein Live-Gespräch zwischen den beiden bei Instagram und plötzlich postete unten jemand rein, ey Leute, in Wien wurde auf eine Synagoge ein Anschlag gemacht.
Ja, genau. Also wir haben es auch erfahren über die sozialen Medien. Ich war zu Hause mit meinem Freund und wir hatten gerade lustigerweise eine Diskussion, eine total irrelevante Diskussion darüber, ob wir ein Haustier brauchen oder nicht. Also wirklich so First World Problems. Und kriegen plötzlich so eine Nachricht von einem Freund auf Twitter, Anschlag auf Synagoge. Das war ja so die erste Info, weil genau in der Straße, wo das passiert ist, also so ein sogenannter Tempel ist, einer der größten jüdischen Synagogen in Wien, und man halt automatisch eigentlich davon ausging, dass wenn beim Stadttempel was passiert, dass es ein antisemitischer Terroranschlag sein muss. Und dann waren wir eh relativ schnell in den sozialen Medien, und dann war wirklich wie eigentlich ein Tsunami an Fotos, Videos, der einen da überrollt hat, auch an Fake News. Es war ja dann die Rede von 1 bis 10 Tätern, aus der Schießerei wurden ganz viele, dann gab es die Gerüchte, genau, über eine Geiselnahme, die leider auch dann in der Zeit im Bild, also unserer größten Sendung, halt auch genannt worden, also wurden von einem Chefredakteur, der sich halt auf den Polizeifunk berufen hat, und es hat halt nicht gestimmt. Und es war halt dann schnell so ein sehr großes Klima der Angst da, auch was so klang, als könnten 1 bis 10 Täter praktisch jetzt gerade vor deiner Tür stehen und dich erschießen. Das war so das Klima. Und man wusste lange nicht, ob es mehrere sind, eben weil es über 6 Schauplätze gab. Und wir haben 22 Verletzte und jetzt mittlerweile 4 Todesopfer. Es lag natürlich nahe, dass das mehr als eine Person sein konnte. Aber jetzt mittlerweile geht man davon aus, dass es vermutlich nur eine
wirklich
war. Man geht jetzt von einer Person aus, aber es gab 14 Festnahmen. Und es wurden 18 Wohnungen durchsucht, also auch nicht nur in Wien, sondern auch in Linz, das ist in Oberösterreich, und in St. Pölten, das ist Niederösterreich. Also so alles weiß man natürlich noch nicht, aber man geht zumindest aus, also dass die Gewalt vermutlich, was man jetzt weiß, von einer Person ausging. Was jetzt die Netzwerke waren, wird man erfahren, aber die Stimmung war ja die ganze Nacht so, wir haben keine Ahnung, was eigentlich passiert, es sind die ganze Zeit Helikopter gekreist, du hast die ganze Zeit, das Wien ist jetzt auch nicht
das
so groß.
Das ist, glaube ich, deswegen,
wenn die ganze
das muss man
Zeit
vielleicht mal jemandem erklären, weil wenn man auf so eine Wien-Karte guckt, hier als Deutscher, und du siehst diese 6 Handlungsorte, dann denkst du natürlich als Berliner, oder so, 45 Minuten zu Fuß, das müssen ja mehrere Leute sein, aber das sind, glaube ich, nicht 45 Minuten zu Fuß von einem zum nächsten
nein.
Ort.
Nein, das ist super, alles super nahe, und auch vielleicht zur Info, das ist so der Ort, wo ganz viele Bars sind, wo viele von uns auch irgendwie zum Ausgehen angefangen haben, und das Bermuda-Dreieck, so heißen diese Bars dort, also jeder, glaube ich, hat dort schon mal gekotzt, zu viel Tequila getrunken, also es ist halt so eine sehr berüchtigte Gegend, normalerweise halt auch für Touristinnen, jetzt gerade nicht so, aber jeder kennt den Ort, also wirklich jeder und jede war schon mal am Schwedenplatz, und es ist eigentlich super nahe, und Wien ist halt nicht so groß, das heißt, wenn in die innere Stadt, und das war in der inneren Stadt, die ganze Zeit Einsatzfahrzeuge fahren, fahren die mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch in deiner Straße vorbei, und die Helikopter fliegen in sehr großer Wahrscheinlichkeit auch über deine Wohnung, und drum war das halt alles, also es hat sich halt total apokalyptisch gestern Nacht angefühlt, weil das gar nicht zur Ruhe kam. Und das hat, glaube ich, es gab dann auch die Warnung eben an alle, sollen zu Hause bleiben, wenn es irgendwie geht. Und die war ja aufrecht bis heute 14 Uhr. Also das muss man sich mal vorstellen. Das war natürlich eine sehr große Ungewissheit so, dass man nicht wusste, ist jetzt alles vorbei, ist nicht vorbei.
Hast du geschlafen heute Nacht?
Ja, ich habe ein bisschen geschlafen, aber es hat nichts gebracht. Also das war Schlaf, glaube ich, der total sinnlos ist.
Also
weil
selbst
ja,
ich ich als der wirklich gerade weit weg ist von all den Geschehnissen, der nicht weiter weg ist als Berliner von Nizza, also ich bin wirklich weit weg von allem. Ich bin, glaube ich, alle anderthalb Stunden aufgewacht, habe irgendwie wieder Spiegel Online geöffnet und geguckt, was da steht, um einfach zu gucken, was passiert da jetzt noch? Weil dann war auch eine Annahme, okay, hoffentlich ist es jetzt nicht eine Anschlagsserie, die irgendwie im Rahmen dieser Zeit, die jetzt gerade ist, irgendwie Nizza, dann jetzt Wien, ist nochmal Berlin dran, ist München dran, ist irgendeine andere, also so diese Gedanken kreisten.
Ja, geht's
genau.
Weiter.
Ich hatte auch sofort an meine Eltern gedacht, was mache ich, rufe ich an, sollen die sich, also es war so diese Verunsicherung, die nicht stattfinden darf, die ja das Ziel von Terror, egal aus welcher Richtung sie kommt, der Terror hat funktioniert. Und zwar europaweit.
Es hat super funktioniert, ja, weil es halt auch so ein langer Zeitraum war, weil es jetzt in Österreich der erste Anschlag in dieser Form war und weil es, glaube ich, wirklich für uns alle total aus dem Nichts kam, weil die Gedanken waren einfach mit all den Problemen, die so viele Länder gerade betreffen, mit Corona, die haben die ganze gekreist um diese Zahlen, Intensivbetten, um Jobs, um systemrelevante Jobs und ja, einfach die ganzen Probleme, die man jetzt gerade hatte. Und auch selbst für Österreich war so die politische Stimmung, also man hat sich wirklich nur auf Corona aktuell konzentriert. Es gab jetzt auch keine großen Stimmen von rechts und so, was ja für Österreich sehr selten ist. So, es gab einmal auch keine dieser nervtötenden Islamdebatten, die Österreich ja sonst regelmäßig hat. Also jetzt von Kopftuchverbot über ja, religiöse Symbole etc. Das alles gab es jetzt mal nicht. Alle waren bei Corona und dann passiert genau in diesem Moment ja, ein dschihadistischer Anschlag. Drum, glaube ich, war das auch
durch diese Recherchen, die wir für den Rechtsextremismus-Film gemacht haben, sind wir noch in diesen ganzen Gruppen drin bei Telegram. Und das war auch so krass zu sehen, was da plötzlich abging. Also Martin Sellner.
Was war Martin Sellner?
Ja. Also meine ersten Informationen hatte ich eigentlich von Martin Sellner und nicht von Spiegel Online, was echt unangenehm ist.
Ein bisschen traurig.
Und dann irgendwie so einen Livestream gemacht und sofort irgendwie ging der Islamhass wieder los. Und er hat sich, ich glaube, also da er nun wirklich gerade in der Unbedeutung, in der Bedeutungslosigkeit wirklich verschwindet, weiß er auch nicht mehr so richtig, was er machen soll. Und war dann relativ neutral in seinem Livestream, aber eben seine User, also seine Leute, die ihn konsumieren, die sind halt so komplett durchgedreht und sie haben dann irgendwie wieder diese üblichen Dinge bedient. Aber lass uns das nicht zu einer Rechtsextremismusdebatte machen. Ich wollte es nur sagen.
Genau, ich möchte was Positives dazu erzählen. Also nicht zum Thema Rechtsextremismus, sondern in Österreich haben wir eine Koalition zwischen ÖVP und den Grünen. Und um es jetzt mal gelinde auszudrücken, ist Migration ja auch ein sehr schwieriges Thema für die ÖVP jetzt oft gewesen. Und die waren ja da eigentlich in einer sehr rechtskonservativen Richtung. Und die großen Helden eigentlich des Abends gestern waren ausgerechnet drei junge Männer mit Migrationsgeschichte, die einem Polizisten das Leben gerettet haben und einer alten Frau und dann erzählt haben, eben wie das war. Und sie wussten, sie gefährden jetzt ihr Leben. Einer von denen wurde auch angeschossen. Und selbst der österreichische Innenminister hat sich heute eben für die ausgesprochen und hat gesagt, das ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass es nicht zu einer Debatte wird zwischen Musliminnen und Nicht-Musliminnen, weil eben wir zum Beispiel das Leben eines Polizisten genau diesen drei jungen Männern zu verdanken haben. Und das sieht man dann, wenn es sogar die österreichische Regierung schafft, das auszusprechen. Also das ist schon ein großes Ding, weil, also nochmal eine Background-Story, einer dieser jungen Männer, den seine Familie war ganz viel in den Medien in den letzten Jahren, weil die sich, das ist eine palästinensische Flüchtlingsfamilie und die wollten sich ein Haus kaufen in Niederösterreich und sind am Bürgermeister gescheitert, weil der so krass Hetze gegen sie betrieben hat und Rassismus, dass sie dort nicht hinziehen konnten. Und ausgerechnet einer dieser jungen Männer dieser Familie hat jetzt andere Menschen in dieser schlimmen Nacht gerettet. Also das ist schon, das muss man sich mal überlegen. Jemand, gegen den die ganze Zeit gehetzt wurde, hat da gerade Menschenleben gerettet.
Das ist ein gutes Indiz dafür, dass was eben fälschlicherweise immer gesagt wurde, oft gesagt wird, ist, dass der Mörder der Islam ist, was halt einfach Quatsch ist, sondern der Mörder ist der Name, den ich jetzt nicht sagen kann, weil mir einfach der Name dieser, hast du den Namen gerade drauf, der jetzt vermeintlich der Attentäter ist?
Den Attentäter, ja. Ich finde, den Namen sollte man eh nicht nennen. Es gibt es in Österreich auch so ein Plugin und der wird nur als Arschloch, also Arschloch im Dialekt bezeichnet, weil es ein Video gibt, wo ihm jemand auf der Straße nachschreit, du deppertes Arschloch. Und das ist das Wienerischste, was es gibt. Wir beleidigen hier sogar den Attentäter noch und das ist doch das Schönste, die schönste Seite der Wienerinnen, wenn sie sich gegenseitig helfen und selbst ein Attentäter sagen, nein, du Arschloch. Und drum, es gibt jetzt sogar ein Plugin, was man sich runterladen kann, was den Attentäternamen jedes Mal auf Arschloch verändert. Und ich habe schon so Screenshots gesehen, sehen, weil das halt total natürlich was von der Angst nimmt, auch in den Headlines. Und das finde ich eigentlich grandios. Also man muss sich natürlich mit den Hintergründen auseinandersetzen, das bleibt nicht aus. Aber ich finde auch eigentlich braucht der Täter keinen Namen.
Ja, ich finde es eigentlich ganz gut, dass wir auch in den, weil es werden noch weitere Attentate von extremistischen Seiten kommen. Und wir sollten einfach uns darauf einigen, die Personen, solange sie nicht verurteilt sind und außerhalb des wissenschaftlichen Kontexts und auch des psychologischen Kontexts, nennen wir sie einfach Arschloch. Ich finde das...
Ja, oder Arschloch, so richtig wienerisch musst du das dann lernen, wie man es ausspricht.
Die Berliner Version von Arschloch ist, Arschloch, Arschloch. Man muss es immer so ein bisschen leicht angesoffen, muss es immer so ein bisschen klingen.
Ja.
Was ich mich gestern auch gefragt habe, ist, ob so eine, diese Corona-Depression, ob die auch Extremisten betrifft. Nee, ich habe wirklich ernsthaft, saßen wir alle auf der Bettkante im Zimmer, haben die Daten für des gestrigen Tages kopiert und saßen, haben so überlegt, wie kommst du darauf? So auf dem Höhepunkt der Corona, auf dem bald erscheinenden sozusagen, das mache ich jetzt, heute ist der Tag. So, ich nehme jetzt meine AK-47 und heute mache ich das jetzt. Ob der auch diesen Corona-Blues gespürt hat und gesagt hat, dass, oder diese Depression, also dieser Schmerz, der sagt, das Einzige, was mir jetzt noch helfen kann, ist, wenn ich meiner irren Idee, wie man etwas durchsetzen kann, folge und Leute erschieße.
Ich glaube eher, es liegt dran, dass gestern die letzte Chance war, wahrscheinlich jetzt in diesem Jahr, Leute draußen in ihrem normalen Leben zu bekommen, weil es war heute fast 20 Grad, also es ist auch heute noch, es ist total irgendwie surreal, es ist total warm für November, es waren ganz viele Leute draußen, weil es einfach der letzte Abend vor dem Lockdown war und alle gesagt haben, okay, ich gehe nochmal was trinken, ich gehe nochmal was essen und keine Ahnung, also ich fantasiere jetzt auch, wer weiß, vielleicht wäre der Plan ursprünglich auch mal gewesen, Weihnachtsmärkte und jetzt war so, ey, scheiße, es gibt nichts. Ich glaube leider, es ist wahrscheinlich, weil sonst macht es keinen Sinn, am Samstag war Halloween, die Straßen waren so voll wie seit Monaten nicht mehr, zum Glück ist da nichts passiert. Oder, ja, keine Ahnung, vielleicht auch eine Corona-Depression, wer weiß.
Ja, also so, man darf auch nicht in dieser ganzen Debatte das Arschloch es ist tatsächlich ein menschliches Arschloch und irgendwas muss diesen Menschen bewegt haben. Irgendwas muss ihn irgendwie angetrieben haben, so zu handeln, wie er handelt. Das Problem ist, dass ich den ganzen Tag heute im Auto in der Ukraine, also wie gesagt, 6 bis 8 Stunden Autofahrt pro Tag und ich habe wahnsinnig lange darüber nachgedacht, wie man sich mit diesem Thema nähern kann, ohne dass du zum Beispiel ausländerfeindlich wirst oder dass du so, wie nennt man das, wenn man sich so, das heißt ja nicht rassistisch, wenn du einen Film über eine spezifische Religion machst, musst du wahnsinnig, oder einen Text schreibst, musst du ja irre aufpassen, dass du nicht so abrutscht in so eine, guck mal da hinten mit dem Finger so drauf zeigen, wie nennt man das? Gibt es da einen Fachbegriff? Das ist ja nicht rassistisch, sondern blasphemisch ist es auch nicht.
Naja, ich glaube, ich hatte schon Rassismus auch, wo man sich selbst
so über, ja, oder? Aber es ist dann ja so, der Islam ist ja eine Religion, die wie Christentum, es ist ja auf der ganzen Welt, triffst du ja Muslime. So,
ich glaube, das ist auch der wichtige Punkt, dass Dschihadismus sollte man halt auch nicht mit Islam verwechseln und da geht es jetzt auch nicht wirklich um einen Konflikt zwischen Musliminnen und Nicht-Musliminnen oder Musliminnen und Christinnen, sondern halt einfach um Leute, die Krieg wollen und Leute, die Frieden wollen und Freiheit wollen. Und ich glaube, das muss man sich immer wieder in Erinnerung rufen. Also, dass man das auch nicht, ich sehe dieselbe Diskussion wie, natürlich müssen sich Musliminnen jetzt nicht dauernd besonders distanzieren, weil da geht es halt einfach um, Dschihadismus ist ja nicht gleich Islam. Und ich glaube, das muss man sich immer wieder in Erinnerung rufen. Und auch, dass man eigentlich schon seit 2015, seit diesen ersten IS-Manifesten eigentlich weiß, dass genau das Ziel ist. Also, dass jeder Anschlag diese Ausgrenzung ja befeuern soll. Also mit jedem Anschlag soll ja eigentlich die antimuslimische Stimmung erzeugt werden, in der Hoffnung, dass dann vielleicht Musliminnen offener sind einfach für Extremismus.
Das funktioniert ja auch.
Weil sie so viel, genau, und es funktioniert ja auch super, muss man tatsächlich sagen, weil sie damit genau diese Grenze ziehen, die es eigentlich nicht geben müsste, weil eigentlich funktioniert das Zusammenleben ja super. Ja.
Also ich kenne.
Und plötzlich bespricht man jetzt, und welche Rolle spielt da jetzt der Islam? Ich glaube, in diese Richtung darf es halt nie gehen. Weil das finde ich auch spannend. Man vergisst da jetzt oft, was da jetzt gerade passiert, ist für alle schlimm, aber ist tatsächlich für Angehörige von Minderheiten oder als Musliminnen gekennzeichnete besonders schwierig. Also ich habe ganz viele Tweets und Nachrichten heute von Leuten gesehen, die gesagt haben, ich traue mich gerade auch nicht mehr rausgehen mit Kopftuch. Meine Mama hat gesagt, ich soll mir den Bart abrasieren, einfach weil man schon weiß, was da jetzt passiert, was da für ein antimuslimischer Rassismus, der in Österreich sowieso schon wirklich sehr groß ist, weil er seit über 30 Jahren angezettelt wird, da startet. Also ich glaube, da ist es einfach ganz wichtig, dass man sagt, okay, wir sind solidarisch, wir halten alle zusammen und wir geben dem überhaupt keine Chance, weil dann
ist aber auch so eine,
können die auch nicht das bezwecken, was sie wollen.
Das ist auch so eine ganz komplizierte Debatte. Also ich habe das einmal, in beide Extreme habe ich das erlebt. Einmal habe ich in Syrien das erlebt, wenn du in diesem Camp bist, in dem dschihadistische weibliche Kämpferinnen inhaftiert werden und du stehst so als westlicher Mann, also als westlicher Cis-Mann, ich muss das jetzt mal so sagen, stehst du da in dieser Gruppe aus ultra-aggressiven Frauen, die dir die ganze Zeit drohen, dass du sterben wirst, weil du ein Ungläubiger bist. So. Und dann setzt du dich mit denen hin und es dauerte sehr lange, bis ich ins Gespräch kam, aber dann irgendwann warst du im Gespräch und irgendwann kommt halt raus, dass sie so enttäuscht waren, dass sie ihren Glauben nie normal leben durften und immer weiter in diese Radikalisierung reingenötigt wurden. Weil das Argument, was ich wirklich oft gehört habe, war, egal welche Nation, also ich habe von indonesischen, deutschen, schwedischen, französischen, also wirklich einmal die ganze Welt fast befragt, war immer so, naja, in meiner Heimat darf ich nicht Muslime sein. Und deswegen wurde ich radikaler und immer radikaler. Und dann triffst du natürlich auf diese Hass, also auf Menschen, die Hass predigen und Krieg predigen und nicht mehr den Islam predigen, sondern wirklich den Krieg nur noch. Und dann funktioniert das. Das ganze System geht auf. Und wir fallen als westliche, nicht-muslimische Welt, die wir tatsächlich erstmal sind, wir fallen darauf rein. Wir lassen uns genau auf dieses Spiel ein, dass wir genau diese Abneigung, die Ausgrenzung und Abneigung und Ausgrenzung, dass wir das unterstützen, indem wir sagen, wir haben Angst davor und dann diese furchtbaren Sätze wie, das gehört nicht zu X, es gehört nicht zu uns, es gehört nicht zu unserer Stadt, es gehört nicht zu unserem Bezirk, es gehört nicht in die Straße, es gehört nicht in so unser oberösterreichisches Dorf. So. Ja. Und wir sehen, also wir multiplizieren diesen Hass. Und ich verstehe aber, das ist auch das andere Extrem, das ist immer das Komplizierte. Ich verstehe aber auch irgendwie die 70-Jährigen, die plötzlich einen Schreck davor bekommen, um die sich aber auch keiner kümmert. Also so irgendeine Omi, irgendeine Opi, der in der U-Bahn sitzt und eine Frau mit einem Kopftuch sieht, der das noch nie vorher gesehen hat, für den ist es so fremd. So, also was macht man, weißt du? Wie hebelt man dieses ganz einfache Prinzip des Hasses und des Hasssehens auf? Ich weiß es nicht. Und ich weiß, wer uns beiden jetzt zuhört in diesem Podcast, wir sind doch beide sofort wieder die linksgrün versifften Idioten, die viel zu tolerant sind und alles erlauben. So.
Also das glaube ich gar nicht, weil wenn man sich jetzt gerade die Nachrichten in Wien anschaut und den allgemeinen Tenor und so, ich war vorhin auch auf der Straße, weil ich mir dachte, ich muss wahrscheinlich jetzt ein bisschen erzählen, wie es ist, vielleicht sollte ich mal kurz rausgehen. Die Gespräche haben sich alle gedreht, natürlich um was gestern war, aber ich habe kein einziges Mal irgendwie jetzt was gehört von wegen, ja, der Islam, bla bla bla. Es ging natürlich irgendwie um Ängste und was war und die Polizei und um diese Sachen, aber ich habe echt ein anderes Gefühl draußen bekommen. Und auch wenn man sich so anschaut, was die Leute teilen, auch jetzt außerhalb von meiner Bubble, ist da eine sehr große Stimme, die sagt, okay, wir Wien sind genau das, dass alle zu uns dazugehören und wir lassen uns niemanden nehmen. Und Wien hat dann natürlich eine Sonderstellung, weil Wien ist nicht gleich Österreich in vielen Themen. Aber ich finde, eigentlich sieht man gerade sehr gut, was das Besondere an Wien ist und dass am Ende, so schlimm das alles ist und so sehr man trauert auch um die Opfer von gestern, dass es eigentlich zeigt, dass meiner Meinung nach jetzt gerade das überhaupt nicht funktioniert, diese Ausgrenzung und diesen Versuch zu sagen, das ist kein Teil von Wien. Also weil es stehen gerade so viele Leute dafür ein, so wie ich vorhin gesagt habe, sogar die ÖVP, die wirklich in Interviews oft gesagt hat, der Islam ist kein Teil von Österreich, beziehungsweise in vielen Reden, jetzt noch bei Corona hieß es, an alle ÖsterreicherInnen und nicht an alle Menschen einfach, die hier leben. Also diese Diskussion hatten wir erst noch vor ein paar Tagen und sogar wirklich Mitte bis bis ins Mitte-Konservative, bis vielleicht sogar ins Rechtskonservative, weil das sind auch die Wähler von der ÖVP, heißt ganz klar, es gibt keine Trennung. Wir stehen 1:1 da jetzt nebeneinander und werden alles geben, dass sowas nicht mehr passiert und wir lassen uns auch nicht aufteilen. Und das ist was, wo ich mir ganz ehrlich auch nicht gedacht hätte, dass das passiert. Ich hatte wirklich Angst jetzt von den Verlautbarungen und dass da jetzt politisches Kleinholz draus gemacht wird. Und ich meine, die FPÖ sitzt sich drauf und hat heute schon die ersten Sachen gesagt, aber es ist halt einfach die FPÖ. Also von der braucht man sich halt jetzt auch nicht viel erwarten. Und die hat aktuell zum Glück auch sehr wenige FPÖ, Wähler.
Ist das sowas, ist das eure AfD?
Ja, es ist unsere AfD, nur dass die ja in der Regierung war, bis zu Ibiza, ja. Genau. Und dass die jetzt natürlich versuchen, das Kleinholz da draus zu machen, ist klar. Aber so ist natürlich wichtig, was diese berühmte Mitte, wenn es die jetzt gibt, also was die sagt. Und da ist es, glaube ich, aktuell noch so. Ich hoffe einfach, dass es so bleibt, dass wir alle so viel Angst gestern Nacht verspürt haben, dass die wirklich solidarisiert. Weil ich habe heute von so vielen Leuten auch gelesen, sie können sich jetzt zum ersten Mal in ihrem Leben vorstellen, wie das ist, wenn man Angst um seine Familie haben muss. Mhm. Und jetzt ist, glaube ich, auch ein guter Zeitpunkt, um immer wieder zu betonen, die meisten Opfer von Dschihadismus sind meistens Musliminnen, weil die auch in den Ländern leben, wo sie auch umgebracht werden. Also, und das ist, glaube ich, jetzt ein guter Punkt, um die Leute auch mal zu zeigen, genau so ist es, wenn du Angst haben musst um dein Leben, deine Familie. Und ja,
also ich, da gibt es ein schönes Beispiel.
Du kannst mich naiv jetzt nennen, aber ich habe das erste Mal wirklich jetzt das Gefühl in Österreich, genau das passiert nicht, was man eigentlich erwarten
das
würde.
Das ist null naiv. Ich glaube, immer wenn Leute sagen, du kannst mich jetzt naiv nennen, habe ich immer das Gefühl, das ist alles andere als naiv, weil du verbalisierst, was ganz viele Menschen fühlen. Und was ganz viele Menschen fühlen, kann nicht naiv sein, in meiner Meinung nach. Also so, das ist einfach, das ist, mein Herz schlägt ja sehr stark für Afghanistan. Und das ist immer so, mich durchzieht es immer, wenn ich von den Anschlägen, die in Kabul oft, also von denen hört man ja dann wenigstens, also vor 4 Wochen gab es einen Anschlag in einer Schule, bei der, ich glaube, über 20 Kinder und Jugendliche gestorben sind. So, klar, es interessiert keine Sau irgendwie bei uns. Aber, und diese Kinder sind gestorben, weil ein Dschihadist sich hochgesprengt hat in dieser Schule oder an dieser Schule. Und es sind auch Opfer an dieser Stelle dieses kriegerischen Wahns, den diese Leute antreibt. Und jetzt, das ist ja etwas, was ich in diesem IS-Film, den wir mal gemacht haben, was ich da gesagt habe, ist, und das ist eine üble These, aber für die trotzdem stehe ich für diese These, auch der sich hochgesprengt hat, ist ein Opfer. Denn dieser Mensch ist tot und irgendwo sitzt eine Mutti, irgendwo sitzt ein Vater und weint. Und was ist mit meinem Sohn, was ist mit meiner Tochter passiert, dass die so weit getrieben wurden, sich umzubringen, um andere zu töten? Weil niemand wird als Mörder geboren. So. Und das muss man sich immer wieder, also auch in dem Arschloch steckt eine Leidensgeschichte. Und da können wir uns wieder den Vorwurf machen lassen, also ich mir und du dir vielleicht auch, viel zu verständlich, Kopf ab, wir müssen die alle hängen, Todesstrafe brauchen wir wieder, bababa. Aber das lasse ich nicht gelten. Also ich zumindest für mich nicht.
Also ich glaube, natürlich in der Demokratie ist ein wichtiger Teil, dass jeder Mensch am Ende des Tages einfach ein Mensch ist. Und die einzige Gefahr, die ich halt sehe, ist bei diesen Geschichten, bei der Vermenschlichung, dass es halt dann oft zu dieser Heldinnen-Geschichte kommt, die der IS ja die ganze Zeit auch versucht zu inszenieren. Das ist natürlich.
Gut, das kommt aber, glaube ich, das kommt bei uns nicht an, glaube ich. Dieses Märtyrer-Ding, das kriegen wir, glaube ich, nicht mit. Das spielt jetzt, also das, was dieses Arschloch dort geleistet hat, in Anführungsstrichen, spielt in der Welt der Dschihadisten natürlich eine große Rolle, aber das ist, glaube ich, eine sehr kleine Welt. Das darf man nicht vergessen.
Ja, aber klar, natürlich hat er auch eine Mutter und das war jetzt auch in den Nachrichten, da hat der Anwalt, weil er war ja schon verurteilt, weil er nach Syrien in den Dschihad gehen wollte und wurde ja dann frühzeitig entlassen, weil er praktisch vorzeigemäßig in sein Leben zurückgekommen ist und nicht mehr gefährlich war. Und da beschreibt dann der Anwalt, wie die Mutter bei ihm war, also seine Mutter, total verzweifelt, dass er praktisch ja nur ein verwirrter junger Mann ist, der eine Chance braucht und sie ihn selbst hat natürlich ganz anders beschreibt, ihren Sohn. Und all diese dschihadistischen Anschuldigungen so halt auch damals gar nicht gesehen hat. Und natürlich steckt da auch eine Familie dahinter, das ist klar. Es ist halt immer schwierig, sich dann natürlich auf die zu konzentrieren, die gerade anderen Familienmitgliedern einfach Menschen genommen hat. Das ist, glaube ich, immer eine Gratwanderung.
Das darf auch kein Gewicht darstellen. Aber, nur weil er eine Familie hat, heißt es nicht, dass, dass jetzt, also bitte die Opfer der Familie sollen jetzt mal nicht so traurig sein, denn der hat ja eine Familie. Das meine ich damit überhaupt nicht, sondern dass wir in dieser Überlegung, was bewegt einen Menschen, muss man diesen ganzen Kosmos versuchen zumindest irgendwie zu verinnerlichen oder zumindest drüber nachzudenken.
Und am Ende ist man wieder genau bei der Hauptstrategie des IS, die wir vorher besprochen haben, bei dem Versuch, Musliminnen, die scheinbar Erfahrungen gemacht haben, dass sie sich dem überhaupt anschließen. Ja. Also weil niemand denkt sich, boah geil, also ich würde jetzt gerne eigentlich sterben dafür. Ja. Das muss man jetzt auch mal sagen. Es steckt natürlich immer irgendwas
was
dahinter.
Was man auch nie vergessen darf, ist, diese Menschen radikalisieren sich in Österreich, in Deutschland, in Frankreich. Also so, das ist auch ein ich glaube, dass viele immer glauben, die kommen von irgendwo, werden vor Ort radikalisiert und kommen mit dem Ziel nach Deutschland oder Österreich oder nach Europa hier Terror zu verbreiten. Das ist nicht ganz richtig. Wenn man sich die Verfassungsschutzberichte in Deutschland anguckt, siehst du, dass die Radikalisierungen häufig in Deutschland stattfinden, in Gefängnissen zum Beispiel. Also dass die deutsche Gesellschaft oder die österreichische Gesellschaft da eine Mitschuld dran trägt an der Radikalisierung einer einzelnen Person. Aber trotzdem müssen wir auch, wie wir uns um alle Formen des Extremismus kümmern müssen, auch um diese Form kümmern. Das ist auch unsere Verpflichtung in einer globalisierten Gesellschaft, da hineinzugucken und nicht die Schuld einer Religion geben oder einem Land, aus dem diese Person möglicherweise geflüchtet ist oder vielleicht gar nicht geflüchtet ist, sondern hier geboren ist. Bestes Beispiel Martin Lemke. So.
Ja, also bei dem Attentäter sieht man ja, er ist ja auch Österreicher, hat eine Doppelstaatsbürgerschaft und man wird sich ganz genau anschauen müssen, was ist da in den letzten Jahren passiert. Also, und da wird auch werden sich auch die österreichischen Behörden sehr oft die Frage stellen müssen, wie es sein konnte, dass er vorzeitig entlassen wurde und nicht beobachtet wurde. Also weil
darf ich mir ganz kurz einen extra ultralauten Kaffee zubereiten an einer ukrainischen Kaffeemaschine? Ja. Kriegt bitte keinen Schreck.
Es ist okay. Es ist sehr authentisch.
So.
Es ist Urlaub.
Ja, es ist wirklich ganz. Das ist eine ganz tolle. Die Ukraine ist auch ein ganz zauberhaftes Land. Ich kann eigentlich niemandem empfehlen, hier Urlaub zu machen, weil das Land besteht nur aus Feldern und schwarzer Erde. Aber alle Leute sind lustig und man wird ständig zu Wurstscheiben eingeladen zum Essen. Wurstscheiben und Sprotten. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Wurstscheiben und Sprotten gegessen wie auf dieser Reise.
Was ist eine Sprotte?
Eine Sprotte sind so ganz kleine Fische. Ich glaube, die kleinste Version einer Sprotte, jetzt kann ich auch berichtigt werden, gerne bei Instagram dann, sind Anchovies. Diese, oder Sardellen. Das sind so... Und die Sprotten sind so die größere Version davon. Also das sieht schon aus wie ein kleiner Fisch, kann man aber auch komplett als Fisch essen und hat nicht, also die Gräten sind so weich, dass du es einfach runterschlucken kannst. Und du kriegst dann auch nicht nur eine Sprotte angeboten, während du dich in einem Interview mit einer Person unterhältst, sondern es wird immer eine Büchse Sprotten aufgemacht. Und ich glaube, so viele Omega-3-Fettsäuren, wie ich sie jetzt auf dieser Reise gegessen habe, habe ich noch nie. Ich werde wunderschöne Fingernägel haben und ganz dichtes Haar, wenn ich von dieser...
Und gutes Haar, ja.
Ja, aber also das war auch erstaunlich, zum Beispiel diese Entfernung, die wahrscheinlich nicht nur wir beide gespürt haben bei dem Attentat in Frankreich. Hier spielt es überhaupt keine Rolle. So gar nicht. Also so, es wurde...
Gar nicht?
Also so, ich spreche ein bisschen Russisch und konnte, das darf ich hier nicht so laut sagen, weil so Russisch jetzt nicht mehr die beliebteste Sprache in der Ukraine ist.
Verständlicherweise.
Und konnte die Nachrichten verfolgen und habe auch mit den Interviewpartnern so ein bisschen darüber gesprochen und die so, die Menschen hier in der Ostukraine haben einfach so, die leben jeden Tag mit der Angst, die du jetzt für einen Moment mal ganz kurz gespürt hast. Nicht, dass es irgendwie so dieses Whataboutism, deine Angst ist weniger wert, das meine ich damit nicht, sondern sie meinte, also ich habe mit einer älteren Frau gesprochen, sie meinte so, seit 2014, 15 warte ich jede Nacht darauf, dass wieder ein was vorne rauskommt aus der Patrone? Nee, Bombe? Was kommt denn vorne aus einer Granate. Nennen wir es Granate.
Granate, ja, oder?
Wieder mein Hausdach einschlägt und ich vielleicht diesmal nicht überlebe. Und das Krasse ist, hier ist es so, du merkst, also ich bin jetzt wirklich, ich bin, sagen wir mal, eine halbe Stunde von der Frontlinie entfernt, du merkst es nicht, du kriegst es nicht mit, dass es diesen Krieg gibt. Und durch dieses schwebende Immer-Dasein, da sind die Leute natürlich total erschöpft und kaputt und haben keinen Nerv dafür, dass irgendwie 1600 Kilometer, obwohl Österreich ist, Wien ist gar nicht so weit weg, glaube ich, von hier. Man vergisst ja immer, dass Wien ja eigentlich irgendwie wie so eine osteuropäische Stadt ist.
Ja, ich glaube, es ist halt auch so, wir mussten uns in Wien und überhaupt in Österreich bisher halt auch noch nicht daran gewöhnen, dass das unsere Lebensrealität Terror in dieser Form beinhaltet. Also, weil man kann sich ja solidarisch zeigen und das mitfühlen. Und jeder von uns kennt natürlich, glaube ich, Leute in Berlin und in Nizza und in Paris. Und man hat mitgefühlt, aber es ist immer was anderes, wenn es natürlich, wenn es die Straße ist. Ich war dort an genau der Stelle am Montag noch spazieren. Also, das ist ein ganz anderes Gefühl. Und ich habe mit meiner Familie in Oberösterreich gesprochen. Selbst für die haben gemeint, sie haben sich Sorgen um uns gemacht, aber für sie ist das total weit weg. Und ich meine, das sind 2 Stunden Zug. Also ich glaube, es ist auch natürlich nochmal ein Unterschied, wenn das halt auch deine Stadt ist, wo du so viele Leute kennst. Und Wien eben, ich habe es ja schon gesagt, ist halt eine kleine Stadt. Also so mein ganzes Instagram war voll. Also eine Freundin von mir war in einem Yoga-Studio eingesperrt die ganze Nacht. Ein Freund von mir hat in einer Bar im ersten Bezirk gearbeitet. Die haben hinter dem Tresen geschlafen. Der hat mir erzählt, dass alle Gäste auch im Lokal übernachten mussten, dass die ganze Nacht Kinder natürlich geweint haben, weil sie nicht verstanden haben, was da passiert ist. Und das sind so Geschichten, also wenn man natürlich auch alle dann noch kennt, ist das natürlich emotional immer was anderes.
Jetzt geht
die
Kaffeemaschine gleich wieder an, also während des Podcasts sind Leute jetzt in dieses, ist natürlich eine Hotelküche, jetzt sind hier Menschen neben mir, müssen, also ist okay. Reportagig, nennt man das, glaube ich.
Ja, total. Gute Atmo.
Ja, glaube bitte.
Ja, und drum, naja, ich merke es selbst auch bei anderen Terroranschlägen. Ich glaube, man hat einfach auch schon so eine Überlebensstrategie selbst, um es jetzt mal so brutal auszudrücken, dass man sich ein bisschen abgrenzen muss. Weil man kann sich nicht bei jedem Anschlag reinfühlen, wie wäre das jetzt, wenn es vor meiner Tür wäre. Weil man schläft halt dann einfach keine Nacht mehr.
Und aber das ist diese Wirklichkeit der Bedrohung. Das ist, dass man das, also dass man eben dann sonst nicht mehr schlafen könnte, wenn man sich die ganze Zeit damit auseinandersetzt.
Ja. Ja, und ja, ich habe es jetzt selbst gemerkt, das ist total schwierig, finde ich, dass man dieser Angst jetzt nicht total nachgibt und sich denkt, scheiße. Und mir hat es total geholfen heute, also weil ganz viele fragen jetzt irgendwie auf Social Media, was tut ihr, was hilft euch? Und also mir hat es total geholfen, wenn es geht natürlich jetzt mit Corona und so, dass man einfach mal rausgeht und dass man sieht, Leben findet noch statt. Also weil wenn man in seinen eigenen vier Wänden ist irgendwie und nur Social Media konsumiert, glaubt man, ganz Wien steht, aber es sind Leute auf der Straße jetzt wieder. Es ist jetzt wieder Normalität, auch wenn natürlich alle Restaurants und Bars zu haben wegen Corona, weil wir haben ja heute auch den ersten Lockdown-Tag. Es sind Menschen draußen und es hat sich was verändert, also auch bei mir gefühlsmäßig, aber so Wien steht noch, ne? Es geht noch weiter und mir hat das total geholfen, irgendwie auch wieder zurückzukommen und emotional dem nicht allem nachzugeben und denen halt auch genau zu geben, was sie wollen. So.
Ich kann dir als Berliner sagen, dass diese Wunden verheilen werden. Dass du wirst, das ist so, du wirst, also man wird jetzt, dieser Tag bleibt für immer. Ja. Und du wirst dich immer daran erinnern, wenn du an diesen Platz kommst, also wenn ich zum Beispiel in Berlin, was sehr selten passiert, aber manchmal passiert es, dass ich nach West-Berlin fahre, an den Breitscheidplatz. Und wenn ich dort bin, denkst du nicht mehr daran, dass dort irgendwie die Gedächtniskirche steht oder der Kudamm ist oder ich 1990 als kleiner Junge zum allerersten Mal dort in West-Berlin war, sondern du denkst immer daran, krass, hier ist der Laster dann gefahren. So, und das wird jetzt dort auf diesem Schwedenplatz wahrscheinlich auch so sein. Also er hat seine Unschuld verloren, dieses Bermuda-Dreieck. Das ist nicht mehr umkehrbar, aber trotzdem.
Nur saufen, ja.
Aber es ist trotzdem verheilen, der Schmerz heilt, das weiß ich.
Ja, ja, und eigentlich haben wir auch gesehen, dass wir in einer wahnsinnig sicheren Stadt leben. Drum hat es ja die Leute, glaube ich, auch so schockiert. Also es hatte tatsächlich 9 Minuten war der Attentäter unterwegs. Also irgendwie um 20 Uhr hat er gestartet, um 20.09 Uhr. Wurde er erschossen. Also wir leben ja trotzdem in einem Land, wo man grundsätzlich halt einfach auch.
Das müssen wir jetzt nochmal erklären. Also ich habe das nicht mitbekommen.
Das war wirklich nur eine einzige Person. Kann man ja trotzdem auch sich überlegen. Oh, du bist weg.
Jetzt bin ich wieder da.
Bist du noch da?
Jetzt höre ich dich wieder.
Yes.
Ja. Also du musst mir das nochmal erklären. Das war nur eine einzige Person und nicht 3 oder 2 oder. Weil ich habe irgendwas gelesen der erschossen wurde.
Also so wie jetzt
einem,
der Stand
der auf der Flucht ist.
Heute ist, ich bin schon total verwirrt.
Jetzt bin ich wieder da.
Nein, also es gibt scheinbar auch niemanden. Bist du noch da?
Ich bin noch da, ja, jetzt höre ich dich.
Also der aktueller Stand ist, es gibt einen Attentäter. Und der allein scheinbar auf diesen, es gibt 6 Tatorte und dort sind eben 4 Personen gestorben und 22 Verletzte. Man geht aktuell nur davon aus, dass ein Mann war. Also es hieß ja am Anfang von vielen Zeuginnen, der sah anders aus als wie auf den Bildern, aber im Endeffekt sind das halt natürlich Schockmomente. Ja. Also aktuell, die versuchen das gerade alles nochmal auch nachzuspielen, um zu schauen, wie schnell kann man wo wann sein, machen da genaue Diagramme. Aber aktuell geht man eben von einem aus. Und es hat ganz viele Fehlalarme gegeben, auch bei der Geiselnahme. Drum war dann dort auch überall so viel Polizei. Drum dachten dann viele, da ist jetzt wirklich eine Geiselnahme. Aber im Endeffekt, es gab scheinbar nur einen Täter.
Das ist verrückt, wenn man sich das mal vorstellt, wie viel Lärm eine einzelne Person verursachen kann. Und wie viel Leid.
Genau. Und der war, das muss man sich auch überlegen, 9 Minuten unterwegs und dann war die Spezialeinheit, das heißt bei uns Vega, hat ihn erschossen. Also und da muss man jetzt wirklich mal sagen, dass das scheinbar auch alles sehr gut funktioniert hat, weil in Wien fährt jetzt normalerweise die Spezialeinheit, also die ist jetzt nicht an jedem Platz. Nee. Ne? Genau. Und das ist das, wo mir ich dann immer denke, okay, man darf diesen Ängsten auch jetzt nicht nachgeben, dass ich rausgehe und sofort erschossen wird. Also das ist ja genau diese Angst natürlich, die hinter Terrorismus steht. Und im Endeffekt, so traurig das alles ist, war das nur eine Person. 9 Minuten.
Ich fand das auch ganz, ich habe dann gestern Abend auch gleich so die verschiedensten Medien dazu gelesen und wie sie sich dazu äußern. Mhm. Und ich war wieder bei uns Springer wieder entsetzt davon, dass zum Beispiel Ulf Poschardt, der die Welt, glaube ich, herausgibt oder Chefredakteur ist oder beides, sofort
beides.
Bei Twitter angefangen hat, dann von diesem Ausgrenzen, so das gehört nicht zu uns, das muss bekämpft werden. So und,
oh
und
Gott.
Das ist so, das hat doch, also ich verstehe es nicht, weil diese Männer, hauptsächlich Männer beim Springer Verlag, sind doch genauso gebildet wie viele andere Menschen auch und sie wissen doch, dass du damit nichts erreichst, außer noch mehr Hass. Und ich frage mich, was soll das? So.
Ich glaube halt, Hass ist ja ein großes Verkaufsargument, was viele Leser, wahrscheinlich auch meistens männlich, anspricht, die dann diese Artikel lesen, weil sonst sind die Kolumnisten dort auch nicht erklärbar.
Du meinst diesen furchtbaren, wir nennen nicht seinen Namen?
Wir nennen ihn nicht. Nennen wir wirklich nicht. Aber er funktioniert, die Artikel werden gelesen und genauso ist es, glaube ich, bei derartigen Einschätzungen, die dann als selbst, also sie selbst werden es wahrscheinlich als polarisierend einschätzen. Ich würde sagen, es ist einfach Hetze. Und das ist halt einfach auch ein Geschäftsmodell. Ja. Und bei uns war auch der Boulevard so, wie er sich sonst auch verhält. Also es hatte, wir haben auch ein Medium, was ich jetzt einfach auch nicht nenne.
Doch, sag's mal, weil ich nämlich ganz toll bin. Ich war begeistert von euch Österreichern, weil ich nämlich gelesen habe heute, dass es irgendwie hunderte von Beschwerden bei der Medienaufsicht.
Ja, genau. Okay, ich erzähl's doch.
Das fand ich ganz toll.
Ich erzähl's doch. Also, es gibt hier einen Verlag namens Österreich, die ein Medium rausbringen, das heißt Ö24. Und das ist wirklich ein schlimmes Boulevardmedium. Und dieses Mal haben sie selbst wirklich gezeigt, wie erbärmlich sie sind, weil sie auf ihrer Seite sowohl ein Video gezeigt haben, wo man sieht, wie ein Mensch erschossen wird und stirbt, als auch sie haben so ein gratis Druckmedium, was überall, also so eine Zeitung, die überall bei der U-Bahn herumliegt. Und da haben sie also auf Cover das Bild davon gegeben, so dass es jedes Kind sehen kann in der U-Bahn, dass es jeder Mensch ohne Triggerwarnung sieht und sie haben halt unzählige Klicks damit gemacht, dass sie einfach den Tod eines Menschen gestern gezeigt haben und daraufhin, und das ist jetzt das Coole daran, hat es hunderte von Beschwerden beim Presserat gegeben. Das ist so das Gremium, was das kontrolliert und was wahrscheinlich mindestens genauso wichtig ist, Dutzende Marken, also von Supermärkten über die österreichische Bundesbahn, haben die Inserate gestrichen bei ihnen. Und das ist natürlich in einer kapitalistischen Gesellschaft das, was ein Medium zerstört, wenn alle sagen, okay, wir nehmen die Inserate zurück, wir wollen mit so einem Medium nichts zu tun haben. Und das finde ich ziemlich cool, dass das sofort Konsequenzen hier. Und es gab auch eine Unterschriftenaktion gegen das Medium. Und ja, aber es war nicht nur Ö24, es war auch die Kronenzeitung hat was sehr Ähnliches gemacht. Also der österreichische Boulevard hat wieder mal.
Aber das ist, glaube ich, das, ich glaube, wenn das in Deutschland passiert wäre, das war ja, ich meine, bei der Bild beim Breitscheidplatz nicht anders. Das war genau das Gleiche. Ich weiß nicht, habe ich dich das vorhin schon gefragt? Wenn nicht, dann frage ich es dich jetzt nochmal schnell. Glaubst du, dass wir so moderat oder so friedfertig mit der Situation umgehen und sagen, wir stehen jetzt alle wirklich zusammen, dass selbst bei dir in deinem Land die konservative Partei sagt, Österreicher und nicht die und wir. Mhm. Glaubst du, das liegt daran, dass wir einfach in einer großen Krise durch Corona stecken und wir freundlicher zueinander sind, wir mehr aufeinander aufpassen müssen und diese Krise uns das gezeigt hat?
Ja, ich glaube das tatsächlich. Ich glaube, die Situation ist auch so angespannt, dass man weiß, okay, wenn wir jetzt die Gesellschaft noch spalten, eskaliert uns das auch. Also man hat es ja schon gesehen bei den Corona-Demos, was da passiert ist. Wir hatten die auch, aber in sehr kleiner Form, also nicht so wie ihr, aber wir hatten auch die paar Nazis, die gemeinsam mit Impfgegnern irgendwie Schulter an Schulter gegangen sind. So. Und ich glaube, da hat man auch nach Deutschland geblickt und gesehen, okay, wenn jetzt sich noch in irgendeiner Form die Gesellschaft spaltet, eskaliert das, weil die Leute haben solche Existenzängste jetzt mit Corona. Und vielleicht hat das ja wirklich was Positives, dass es endlich zu mehr Solidarität kommt und man diesem antimuslimischen Rassismus auch nicht mehr nachgibt, der ja in der österreichischen Politik sehr wichtig ist, weil mit dem gewinnt man normalerweise auch Wahlen.
Selbst, ich meine,
aber ich glaube jetzt gerade nicht.
Was ich ja total faszinierend finde, es gibt ja in Deutschland diesen Politiker, der sehr nah bei euch Politik macht, nämlich Markus Söder. Und der war ja auch mal so ein ultra anti-muslimischer Politiker und jetzt ist er aber irgendwie so ein Konsenspolitiker geworden, was ich total faszinierend finde, dass man auch einem Politiker das verzeihen kann, beziehungsweise wir Berliner, also wir Preußen, eher unglaubwürdig das beobachten, aber offensichtlich kann man weiter damit Politik machen mit Dingen, die man gesagt hat. So. Ich meine, das war der Mann, der gesagt hat, dass es Asyltourismus gibt. Und da, als der das gesagt hat, zuckte ich wirklich hart zusammen und dachte so, AfD oder CSU? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Aber
Ja, unser Bundeskanzler war ja auch mal Integrationsstaatssekretär und hat sich ganz stark eingesetzt für Geflüchtete und Integration und Zusammenleben. Und wir wissen, dass er dann eine Koalition mit der FPÖ eingegangen ist, wo es wirklich keine Gelegenheit gab, wo sie nicht davon geschwärmt haben, dass sie die Balkanroute geschlossen haben. Und so Begriffe wie Obergrenze, das sind ja österreichische Erfindungen. Ja. Also sowas habt ihr ja durch uns bekommen.
Die ganzen hässlichen,
einfach Menschenleben
viele hässlichen
sagt,
Wörter haben wir von euch bekommen, glaube ich, in unserer gemeinsamen Geschichte.
Ja, leider wirklich. Aber ich glaube, dieses Mal wirklich, also ich arg, dass ich das jetzt mal sage, aber ich glaube in diesem Fall wirklich an Österreich. Ich glaube gerade wirklich, dass sich die Leute jetzt endlich mal zusammenreißen und einfach checken, es funktioniert nur zusammen und unser ganzes System funktioniert nur zusammen. Also man darf da, glaube ich, auch nicht vergessen, was so die Nachrichten in den letzten Monaten waren, wer in den systemrelevanten Berufen arbeitet, was passiert, wenn diese Leute das System nicht mehr erhalten. Und das sind ganz oft Menschen mit Migrationsgeschichte. Und da glaube ich, das hat bei den Leuten schon ein bisschen was ausgelöst, weil jetzt während Corona kann niemand mehr sagen, ich schaue nur auf mich. Und ich scheiße auf alle anderen, weil am Ende kämpfen wir alle gegen genau denselben Virus und mit demselben Virus. Und ich hoffe einfach mal, dass das sogar in einem Land wie Österreich ein bisschen zu Solidarität führen kann.
Dann jetzt abschließend, vielleicht sollten wir uns im 21. Jahrhundert darauf einigen, man kann auch von Österreich lernen. Und das bedeutet, von Österreich lernen heißt jetzt vielleicht in diesem Fall
vielleicht
siegen lernen. Jetzt, warte, bleib mal dran. So. Jetzt höre ich dich wieder.
Bist du wieder hier? Wie passend.
Ja, es ist
dass,
toll.
Dass
in der Moderation
mit
einen Anruf
wir könnten von Österreich hin. Ich.
ich
hätte das auflegen sollen.
Also, vielen Dank, dass du mit mir darüber gesprochen hast. Und ich glaube, dass viele Hörerinnen und Hörer diesen Einblick in, wie du darüber denkst als Wienerin, was dort passiert ist und wie man damit umgehen kann, davon können sehr viele, glaube ich, auch partizipieren. Weil ich glaube, die meisten, auch ich, haben die Nachrichtentexte wieder nur im Kopf und nicht das, wie die Menschen das empfunden haben und empfinden werden. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall nochmal irgendwann einen Podcast machen. Vielleicht ist ja irgendwann mal eine Olympiade bei euch in Österreich, dann können wir mal zu dem Thema oder so.
Irgendwas. Ja. Oder wenn mein Buch im Jänner kommt.
Oh, sehr gut. Du bist, kannst du ganz toll vermarkten. Eigenvermarktung ist ja ganz wichtig im Journalismus. Im 21. Jahrhundert ist das Wichtigste.
Yes.
Die Person ist die Marke, nicht Das Medium ist die Marke, so wie früher. Das können wir sehr gerne machen. Dann machen wir das einfach.
Dann können wir, vielleicht können wir dann ja wieder Apfelstrudel essen.
Ich hoffe sehr, dass ich nach Wien kommen kann. Und weil ich tatsächlich von den, also das haben wir, glaube ich, auch in dem Podcast auch damals besprochen, von den vielen Städten, die es auf der Welt gibt, ist Wien eine der wenigen, neben Tokio und Reykjavik, nee, Reykjavik ist eigentlich total öde, aber neben Tokio könnte ich mir vorstellen, in Wien zu leben. Weil eben dieses Du Arschloch ist halt so berlinerisch,
ja,
dass ich mir diese schlechte Laune, die kann ich mir auch da abholen.
Ja, das stimmt. Den Grant kriegst du hier sogar noch mehr. Ja,
das fände ich sehr schön. Also, vielen Dank. Ich drücke jetzt auf Stopp. Und liebe Hörer, also ich mache noch, nee, bevor ich auf Stopp drücke, mache ich nochmal eine Moderation für die nächste Folge. So, nochmal kurze Information für alle, die jetzt 51 Minuten lang durchgehalten haben und sich das alles angehört haben. Es werden viele große Veränderungen in den nächsten Wochen und Monaten auf uns zukommen, die meistens aber positiv sind. Zum Beispiel gehört dazu, dass dieser Podcast professionalisiert wird. Das heißt, es gibt jetzt eine Person, zwei sogar, Kaspar und Julia, und manche Hörer und Hörerinnen kennen diesen Namen, die sich um diesen Podcast redaktionell kümmern, was dazu führen wird, dass wir es wirklich schaffen werden, wöchentlich eine Folge zu machen. Und sprich, A, es geht weiter, B, es wird etwas strukturierter und ordentlicher, und C, gibt's nicht. Also, vielen Dank. Nächste Woche eine neue Folge, vielleicht aber auch zwischendrin eine über die USA-Wahl. Ich habe gerade Ingo Zamperoni eine Nachricht bei Instagram geschrieben und hoffe, dass er sie lesen wird, damit wir darüber reden können, was in den USA passiert. Auf Wiederhören.